Moin und herzlich willkommen zum Möbelkultur-Podcast, dem Branchenformat, das aktuelle Themen auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Ich bin Gabriele Mühlen, unter anderem Editorial Director bei Möbelkultur, und ich freue mich heute auf das Gespräch mit Dominik Bartsch, Vice President Strategy and Expansion bei Westwing. Dominik treibt seit 2022 die internationale Expansion des Unternehmens voran und gestaltet die Unternehmensstrategie an der Seite des CEO. Zuvor war 8 Jahre in der Strategieberatung tätig, mit Fokus auf digitale Geschäftsmodelle. Die große Leidenschaft des Betriebswirts ist Reisen. Und so begleitet er Westwing beruflich wie privat auf dem Weg in neue Märkte. Dominik, herzlich willkommen beim Möbelkultur Podcast.
Hallo Gabriele, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Heute sprechen wir über Westwing. Das war einst ein viel beachteter Online-Shopping-Club für stilvolles Wohnen. Heute ist das Unternehmen in mehr als 10 Ländern aktiv und baut seine Präsenz in Europa kontinuierlich aus, mit eigenen Kollektionen, datengetriebenen Strategien und ambitionierten Zielen. Und Westwing expandiert weiter. Was bedeutet das für den Möbelhandel? Wie positioniert sich Westwing im europäischen Wettbewerb? Und welche Impulse lassen sich daraus vielleicht gerade in diesen volatilen Zeiten auch für Hersteller und Händler in Deutschland ableiten? Darüber sprechen wir jetzt. Schön, dass Sie dabei sind. Dominik, Westwing war in der Gründungszeit ein digitales Vorzeigeprojekt. Was ist davon geblieben? Was wurde weiterentwickelt?
Ja, unsere Gründung liegt nun ja auch schon ein bisschen zurück. Wir wurden 2011 gegründet und seitdem hat sich in der Tat einiges getan. Wir haben uns vom Start-up zu einem Unternehmen entwickelt, das nun fast 450 Millionen Euro Umsatz hat. Das war zumindest, was wir in 2024 erzielt haben. Westwing hat heute fast 9 Millionen Follower auf Instagram und die höchste Reichweite in Europa im Bereich Home and Living insgesamt. Und insgesamt haben wir über 13 Millionen Follower, wenn wir all unsere Plattformen überhaupt zusammenzählen. Unsere Kunden erreichen wir heute über verschiedenste Social-Media-Kanäle, sowie nach wie vor auch mit unserem E-Mail-Newsletter, mit dem wir gestartet sind und der einen Großteil zu unserem Erfolg beigetragen hat. Weiterhin ist bei uns aber auch der Online-Shop unser Fokus, auch wenn wir seit 2022 unsere Offline-Präsenz begonnen haben auszubauen mit physischen Stores. Jetzt haben wir die beiden Online-Plattformen Westwing und Westwing Now zusammengeführt, um auch ein noch intuitiveres und nahtloseres Einkaufserlebnis zu schaffen. Und die Ergebnisse der letzten 1,5 Jahre seit dieser Umstellung bestätigen auch, dass das die richtige Entscheidung war. Aber natürlich, um zu der Frage zurückzukommen, wir bleiben weiter Vorreiter im digitalen Feld, insbesondere auch wenn es Social Media Trends geht. Schauen uns zum Beispiel aktuell TikTok Shop an. Das sind natürlich Themen, wo wir weiter on the forefront bleiben.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eine Frage habe ich aber dennoch zum stationären Handel. Da gibt er ja auch richtig Gas. Wie ist das entstanden und was können wir da noch erwarten?
Ja, wir haben 2022 unseren ersten Offline-Store in Hamburg eröffnet, direkt am Jungfernstieg, und 2024 einen Store-in-Store mit unserem Partner Breuninger in Stuttgart. Das waren unsere beiden ersten Piloten dieser beiden Formate und mit der Entwicklung beider sind wir bisher auch sehr zufrieden. Deswegen planen wir auch in 2025 eine mittlere einstellige Anzahl weiterer Offline-Stores zu eröffnen. Und das Ganze ist auch schon gestartet. Erst kürzlich haben wir einen neuen Store in Leipzig eröffnet. Das war die erste Eröffnung 2025. Und zusätzlich auch vor kurzem haben wir einen Store-in-Store mit unserem Partner Printemps in Paris eröffnet. Kurzer Ausblick noch. Mietverträge für München, Berlin und Köln sind bereits unterzeichnet. Das heißt, da gibt es auch was zu erwarten in naher Zukunft.
München habe ich schon mal so grob gesehen. Sehr gute Lage. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt und werden das Thema natürlich auch begleiten. Aber wir haben, du hast gerade schon Paris erwähnt. Wie würdest du die Rolle von Westwing im europäischen Möbelhandel beschreiben?
Wenn wir uns Westwing heute anschauen, würde ich sagen, dass Westwing mittlerweile eine Premium-Design-Marke ist, geworden ist. Westwing hat einen klar erkennbaren Look and Feel und eine sehr, sehr große Gruppe an Fans, Followern und dann natürlich auch aktiven Kundinnen und Kunden. Um da mal eine Zahl zu nennen, allein in den letzten 12 Monaten hatten wir 1,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Die Westwing Collection, unsere Eigenmarke, die ist modisch, zeitlos, aber absolut wiedererkennbar auch und mit einzigartigen Designs. Und sowohl die Marke Westwing als auch unsere Produktmarke Westwing Collection, das sind Assets, die jetzt, wenn man sich den europäischen Markt mal anschaut, sehr schwer aufzubauen oder auch zu kopieren sind. Daneben führen wir natürlich auch noch sehr bekannte Designermarken und deren Produkte. Und das sind immer Marken, bei denen die Marke oder das konkrete Design für unsere Kunden, für unsere Zielkunden wichtig sind. Dazu kommt dann noch die Art und Weise, wie wir unser Sortiment präsentieren. Ist äußerst inspirierend und wirklich einzigartig. Und das alles macht uns für unsere Zielkunden in Europa, wir nennen unsere Zielkunden Design Lovers, das macht uns für sie zu Europas führender Premium One-Stop-Destination in Home and Living. So bezeichnen wir uns. Und nochmal vielleicht ein bisschen anders gesagt, Westwing ist heute klar als spezialisiertes Home and Living Unternehmen positioniert. Und übrigens nicht einfach nur eine E-Commerce-Plattform, das sich an Kundinnen und Kunden richtet, die bereit sind, Geld für Design auszugeben.
Ja, expandiert ja sehr stark. Das ist ja auch dein Part bei Westwing. In welche europäischen Märkte expandiert ihr gerade und welche Erwartungen habt ihr daran?
Westwing ist aktuell in 14 europäischen Ländern aktiv. Und darunter sind jetzt auch schon 3 Märkte, in die wir erst kürzlich expandiert sind. Davor ist, ich sag mal, knapp 10 Jahre nichts passiert. Da waren wir in 11 Ländern bis 2024. Nämlich, wir haben 2024 im Mai unseren ersten Expansionspiloten gestartet und das war Portugal und waren mit den Ergebnissen dieses Piloten sehr zufrieden und haben uns dann zum Ziel gesetzt, 2025 unsere Präsenz auf weitere 5 bis 10 europäische Märkte auszubauen. Diese 5 bis 10 europäischen Märkte, die inkludieren jetzt schon Luxemburg und Dänemark, die wir im Februar und im März gelauncht haben. Und weitere dieser 5 bis 10 Länder, um einige davon zu nennen, sind andere Nordics Countries, also Schweden, Norwegen, Finnland, aber auch weitere Länder wie Kroatien, Ungarn, Rumänien, Slowenien und Griechenland. Aber um es zusammenzufassen, eigentlich ist mittelfristig unser Ziel, in allen europäischen Ländern präsent zu sein. Ja, der Grundgedanke hinter dieser geografischen Expansion, der ist für uns unser bestehendes Produktsortiment, auch Kundinnen und Kunden in weiteren Ländern mit ähnlichen Marktsegmenten und mit ähnlichem Designanspruch anzubieten. Und vielleicht noch, um darauf einzugehen, wie machen wir das? Alle Länder Kontinentaleuropas folgen dabei für uns eigentlich demselben Prinzip mit geringen oder überschaubaren zusätzlichen Kosten. Übersetzungen machen wir stark unterstützt durch KI. Das funktioniert noch nicht zu 100%, aber eben mit einer gewissen Unterstützung. Da müssen wir lokale Last-Mile-Logistikpartner anbinden. Und um das Ganze dann vor Ort zu skalieren, benötigen wir noch lokales Influencer-Marketing und Performance-Marketing. So, dieses Vorgehen hat sich in Portugal sehr bewährt und wir freuen uns jetzt auf die nächsten Launches. Ganz konkret, als unmittelbar nächstes ist jetzt noch im April Schweden geplant.
Ja, seid in Portugal, hast du eben gesagt, in Dänemark, in Schweden. Unterscheidet sich das nicht vom Design her? Ist das tatsächlich so gut skalierbar, dass das in allen Märkten, dass auch eure Eigenmarken und das Design und dass die ganze Ansprache in allen Märkten gleich funktioniert? Oder müsst ihr da auch etwas verändern?
Wir haben erstmal grundsätzlich für uns die Strategie definiert, dass wir so wenig zusätzliche Komplexität wie möglich für diese neuen Märkte intern schaffen möchten. Und im ersten Schritt Anpassungen nur vornehmen, sofern es zum Beispiel regulatorische Anforderungen an Produkte gibt und wir natürlich diese dann auch erfüllen wollen. Um nochmal den Blick zurückzunehmen, wir sind natürlich schon in einer zweistelligen Zahl europäischer Märkte aktiv. Und für uns, wenn wir über Kontinentaleuropa nachdenken, bleibt diese Zielkundinnen und Kundengruppe der Design Lovers für uns unabhängig von der geografischen Verortung relativ gleich. Denn Design-Lovers, die sind designbewusst, Design ist ein wichtiger Bestandteil ihres Lifestyles und sie sind stolz auf ihr zu Hause. Und wir sind überzeugt, dass es in jedem dieser Länder, in das wir jetzt expandieren wollen, mit unserer bestehenden Offering einen relevanten Markt dieser Design-Lover gibt.
Ihr seid ja sehr stark konzentriert auf Europa, ne? Soweit ich mich erinnere, gab es auch mal Expansionen im brasilianischen Markt etc. Das ist schon ein paar Jahre her. Das ist wieder zurückgenommen worden. Warum habt ihr das gemacht? Hat das nicht funktioniert? Ist Europa für euch der bessere Markt?
Ja, da hast du recht. In der Vergangenheit sind wir mit unserem alten Geschäftsmodell, dem Shopping Club, in einige globale Länder expandiert. Punktuell, auch ohne so viel Zeit da rein zu investieren, was ein skalierbarer Blueprint ist und wie erfolgreich dieses Geschäftsmodell in den anderen Ländern sein kann. Wir haben dann in einigen dieser Länder gemerkt, dass die langfristige Profitabilität nicht gegeben war und uns entschieden, uns zunächst auf Kontinentaleuropa zu fokussieren. Jetzt nach der Umstellung unseres Geschäftsmodells und auch der Einführung der Westwing Collection, Klammer auf, die es damals noch nicht gab, wollen wir zunächst Kontinentaleuropa erschließen, weil wir Kontinentaleuropa mit unserem bestehenden Logistiknetzwerk und unserem Lager in Posen in Polen gut bedienen können. Über weitere Schritte außerhalb Kontinentaleuropas würden wir dann nachdenken, sofern wir hier den Erfolg bewiesen haben.
Darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist, würde ich sagen. Zahlen, Daten, Fakten. Mal kurz zu diesem Thema. Wie entwickelt sich der Umsatz von Westwing? Du hast vorhin schon das angedeutet. Aber wie ist es aktuell in den europäischen Märkten? Und welchen Umsatzanteil macht das Auslandsgeschäft aus?
Grundsätzlich reporten wir als Westwing in zwei Segmenten. Das ist DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und international. Und Westwing hat im Jahr 2024, wie ich eingangs schon sagte, 450 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und das hat auf Gruppenebene ein Wachstum von rund 4% gegenüber 2023 bedeutet. Das Dachsegment, das ist um fast 7% gewachsen. Das internationale Segment war ungefähr auf dem Niveau von 2023. Und jetzt zur Frage, welchen Anteil das Auslandsgeschäft ausmacht. Das hat 2024 knapp über 40% unseres Umsatzes ausgemacht. Aber was noch ganz wichtig ist, über was wir eben gesprochen haben, sind ja die neuen Märkte. Portugal, Luxemburg, Dänemark und all das, was noch kommt. Und wenn wir da 2024 anschauen, war dort Portugal das einzige neue Land. Und was ich sagen kann, ist, dieser Umsatz war für uns schon sehr zufriedenstellend, aber im Verhältnis zum Gruppenumsatz noch nicht wirklich erwähnenswert. Schauen wir nun aber auf die 5 bis 10 Länder, die wir für dieses Jahr planen, gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass diese in Zukunft auch einen deutlichen Beitrag zur Gruppe leisten werden. Das wird sich aber erst nach den ersten Monaten oder auch vielleicht 1 bis 2 Jahren zeigen.
Ihr gebt dem also auch Zeit, um sich zu entwickeln.
Wir geben dem natürlich Zeit. Wir planen aber auch, und das auch wieder Learnings aus unserem Piloten in Portugal, dass jedes einzelne Land nach relativ kurzer Zeit zumindest positiv zur Profitabilität des Unternehmens beisteuert. So war es in Portugal bereits nach wenigen Monaten der Fall, dass das Land schnell profitabel geworden ist und eben diesen positiven Profitabilitätsbeitrag zur Gruppe geleistet hat. Wenn wir das auf die anderen Länder übertragen, gehen wir schon davon aus, dass jedes dieser Länder innerhalb der ersten 12 Monate profitabel wird.
Kannst du noch mal einmal die Länder nennen, dass wir die mal alle im Blick haben, welche das sind?
Wie gesagt, wir haben ja eine Longlist von 5 bis 10. Das heißt, welche der Liste es jetzt dann konkret werden, wird sich im Laufe des Jahres noch zeigen. Aber für 25 auf dieser Liste von 10 sind Luxemburg und Dänemark, die wir schon gelauncht haben. Schweden, das kann ich dir auch schon recht belastbar sagen, die jetzt recht kurzfristig noch kommen. Die weiteren Länder sind dann Norwegen, Finnland, Kroatien, Ungarn, Rumänien, Slowenien und Griechenland. Das ist die Longlist. Daraus 5 bis 10, auf die wir uns jetzt committed haben.
Welche Benchmarks setzt ihr euch da? Du hast ja eben schon gesagt, ihr gebt dem Zeit. Was sind das aber für Benchmarks, die ihr euch für Profitabilität und Wachstum setzt?
Wie eben schon gesagt, wir beziehen uns da recht stark auf unseren Portugal-Piloten, der uns gezeigt hat, dass man nach wenigen Monaten so ein Land schon profitabel bekommen kann, und haben für uns das interne Ziel gesetzt, nach bis zu 12 Monaten in jedem der Länder profitabel zu werden. Und das ist auch erstmal unsere interne Benchmark, gegen die wir arbeiten. Wenn wir auf Gesamtgruppenebene schauen, ist es unsere Strategie, langfristig zu einem bereinigten EBITDA auf Gruppenebene von 10% zu kommen. In 2024 sind wir bei 5% gelandet. Und dazu müssen natürlich auch alle neuen Länder nach einer gewissen Zeit ihren Beitrag leisten.
Ihr produziert ja, ich glaube, du sagtest 50% oder 60%, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, der Kollektion selbst, ne? Was bedeutet das jetzt für die Zulieferer und Hersteller auch in diesem europäischen Kontext?
Ja, 50% waren es 2024. Und ja, das stimmt. Wir produzieren die Westwing Collection ausschließlich in direkter Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Und wir als Westwing arbeiten sehr eng mit unseren Lieferanten zusammen. Natürlich neben üblichen Anforderungen an die Lieferzeit und Preisoptimierung legen wir aber auch einen sehr hohen Wert auf das Thema Nachhaltigkeit. Und demzufolge fordern wir das natürlich auch von unseren Lieferanten und fordern auch konkrete Commitments ein. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, so sind zum Beispiel all unsere holzverarbeitenden Lieferanten FSC zertifiziert. Und für alle unsere Lieferanten im Textilbereich gilt, dass wir nahezu ausschließlich auf nachhaltig zertifizierte Materialien für unsere Artikel zurückgreifen. Daneben gibt es natürlich noch weitere Aspekte, Klammer auf, für die ich jetzt auch nicht der Experte bin, aber die Liste der Anforderungen an unsere Zulieferer ist lang. Ich kann nur sagen, es lohnt sich, denn in den letzten Jahren sind viele unserer Lieferanten zusammen mit der Westwing Collection gewachsen und hatten so auch ganz individuelle Erfolgsstories.
Ist das Modell, also einen Großteil auch selbst zu produzieren, auch auf andere Marktteilnehmer übertragbar? Oder / auch die Expansion? Was würdest du anderen Händlern raten, die gerade überlegen, wie sie wachsen können?
Ja, was wir teilweise im Markt sehen oder teilweise die Tendenz ist, möglichst viel abzusetzen. Und auch wir als Westwing haben in unseren Anfängen viel Umsatz mit zum Beispiel Küchengadgets und Ähnlichem generiert. Und heute ist unser Ansatz wirklich eher kuratiert statt Überangebot. Wir setzen auf ausgewählte Kollektionen, zeitloses Design und wirklich Materialien mit Wert auch in all unseren Produkten. Und mit unserer Westwing Collection bringen wir genau das auf den Punkt. Also sozusagen stilvolle, durchdachte Produkte, die wirklich inspirieren, aber auch Bestand haben. Und das, so wie ich sage, aber auch im übertragenen Sinne. Und das lässt sich natürlich auch auf andere Marktteilnehmer übertragen. Denn was ich sagen kann, Kunden kommen zu Westwing, um sich wirklich inspirieren zu lassen. Emotionale Verbindung zum Kunden und Markenbindung ist für uns auf jeden Fall ein großer Wettbewerbsvorteil, der aber auch am Ende nicht einfach so von heute auf morgen aufzubauen ist.
Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ihr habt ein extrem stringentes Storytelling. Auch was die ganze Designsprache angeht, was natürlich auch zum Erfolg sicherlich sehr stark beiträgt. Und letztendlich höre ich daraus, das ist auch eine Reduktion der Komplexität,
ja,
die euch ausmacht.
Ja.
Großer Zusammenhang. Wir leben in sehr volatilen Zeiten, wie wir auch schon sehen und gesagt haben. Welche Auswirkungen haben Themen wie Inflation, Konsumzurückhaltung, aber natürlich auch die gerade extrem aktuellen geopolitischen Unsicherheiten, Zölle etc. auf euer Geschäft?
Ja, das sind natürlich alles Faktoren, die grundsätzlich und nicht nur auf uns bezogen, die Home- und Living-Branche direkt oder indirekt negativ beeinflussen. Und wir intern rechnen im Jahr 2025 nicht mit einer Erholung der Verbrauchernachfrage, sondern eher mit einem Rückgang, bedingt durch den schwachen wirtschaftlichen Ausblick, insbesondere in Deutschland, unserem größten Markt. Dies wird auch durch Daten zum Suchvolumen im Markt bestätigt, was für uns immer sehr relevant ist, die wir von verschiedenen Dienstleistern erhalten.
Wie geht ihr damit um? Ihr expandiert ja trotzdem.
Wir berücksichtigen diese Faktoren natürlich bestmöglich in unserer Planung. Für uns wird diese Entwicklung natürlich am stärksten in bestehenden Märkten schlagend. In neuen Märkten können wir erstmal nur gewinnen, denn wie vorher schon gesagt, wir haben ein extrem skalierbares Geschäftsmodell und für uns ist es mit überschaubaren inkrementellen Kosten verbunden, in einen neuen Markt einzusteigen. Solange diese inkrementellen Kosten überschaubar ist und es wie im Falle Portugal eintritt, dass wir jedes neue Land in einem recht überschaubaren Zeitraum profitabel bekommen, können wir dort einfach nur gewinnen. Das ist jetzt etwas vereinfacht gesagt. Trotzdessen, wenn wir vielleicht nochmal aufs Jahr 2024 zurückschauen, was definitiv mit Blick auf das Marktumfeld herausfordernd war, sind wir um 4% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Und das zeigt auch, dass wir vielleicht einiges nicht so ganz falsch gemacht haben.
In dem Zusammenhang doch mal kurz eine Frage nach dem Investitionsvolumen. Was für ein Expansionsvolumen rechnet ihr für diese europäische Ausweitung?
Eine konkrete Zahl dazu kann ich nicht nennen, aber wie gesagt, die inkrementellen Kosten sind überschaubar. Und der Zusatzaufwand ist größtenteils mit den Ressourcen abdeckbar, die wir intern heute schon haben. Was dann die variablen Kosten sind, die aber auch mit zunehmendem Umsatz skalieren, das ist das Marketing vor Ort. Und das ist im ersten Schritt Performance-Marketing und in einem zweiten Schritt dann, sobald das angelaufen ist, gegebenenfalls punktuell auch Brand-Marketing in den verschiedenen Ländern. Das heißt, um zurückzukommen, große Einmalinvestitionen, die vorab getätigt werden, haben wir für die Länder in Kontinentaleuropa nicht.
Und inwiefern, wir haben ja eben über TikTok-Shop schon gesprochen, den ihr euch näher anseht, inwiefern spielt das für euch eine Rolle? Und Zusatzfrage, wie sieht es mit Temu und Shein aus? Ist das etwas, was euer Geschäftsmodell in irgendeiner Form torpediert oder seht ihr das relativ gelassen?
Erstmal zu TikTok Shop. Es ist natürlich ein spannender neuer Kanal, den wir uns sehr genau anschauen. Welche Rolle dieser Kanal für uns in Zukunft haben wird, das wird sich zeigen. Aktuelle Hypothese ist, dass dieser Kanal insbesondere relevant sein wird für kleinere Artikel, auch mit etwas geringeren Preispunkten. Und das müssen wir schauen, wie sich das entwickelt. Natürlich sind ein Großteil dieses Sortiments auch nicht kleine Artikel, sondern Möbel. Da müssen wir einfach schauen, wie der Fit da langfristig gegeben ist. Wir stehen dem aber ergebnisoffen gegenüber. Dann noch zum zweiten Punkt, Temu. Temu ist ein spannendes Phänomen aus meiner Sicht. Und es zeigt vor allem, wie stark Preis und Convenience im E-Commerce nach wie vor wirken. Aber gleichzeitig, muss ich sagen, steht Temu auch für das absolute Gegenteil von dem, wofür Westwing steht. Bei uns geht es nämlich nicht um den billigsten Preis. Bei uns geht es um Design, um Qualität und um Inspiration. Ich glaube, langfristig wird sich in unserem Segment nicht das lauteste, sondern das relevanteste Angebot durchsetzen. Und bin der Überzeugung, dass Relevanz in unserem Segment entsteht durch Marke, durch Kundenerlebnis und durch Vertrauen. Und Temu ist in diesem Kontext auch in einem ganz anderen Segment mit ganz anderen Produkten als wir unterwegs. Trotzdem auch in Zukunft weiterhin spannend zu beobachten, was an der Front so passiert.
Was sind dann für dich in diesem Zusammenhang auch die wichtigsten Weichenstellungen, um als Marke im europäischen Möbelhandel zukunftsfähig zu bleiben?
Für mich, und da spielt natürlich die Westwing-Sicht ganz stark mit rein, ist es zum einen eine starke Marke mit einer ganz klaren Positionierung. Erstens. Zweitens auch ein wirklich differenzierendes Sortiment und um jetzt an unserem Beispiel zu bleiben, idealerweise auch mit einer sehr starken Eigenmarke. Und drittens, das ist für uns als E-Commerce-Player sehr relevant, aber auch für den stationären Handel, eine reibungslose Customer Experience. Denn in Summe, ich bin der Überzeugung, wer seine Zielgruppe inspiriert und skalierbar aufgestellt ist, der hat im europäischen Möbelhandel deutlich bessere Karten als jemand, der es nicht ist.
Was können klassische Händler oder auch Hersteller möglicherweise von euch lernen und umgekehrt vielleicht auch?
Vielleicht zuerst zum Umgekehrt. Wir schauen uns natürlich laufend den Markt an und versuchen für uns relevante Learnings direkt in unserem Geschäft umzusetzen. Da versuchen wir wirklich schnell zu sein. Und zu den Learnings von Westwing. Ich hoffe, dass dieser Podcast hier vielleicht den einen oder anderen Anstoß gegeben hat zu Learnings, die mögliche Mitbewerber noch von uns erhalten können.
Das Thema Customer Experience ist ja für euch ein ganz großes. Also ich glaube, da haben wir heute eine Menge gehört, was man machen kann. Wir sind sehr gespannt und begleiten das natürlich auch immer weiter, was ihr nicht nur in Deutschland, auch im europäischen Ausland so macht und wie vor allen Dingen auch eure Expansion vorangeht. Ich danke dir für das offene Gespräch und die klaren Worte. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder über die nächsten Schritte und hoffentlich auch positive Signale aus dem Markt austauschen und wenn wir einfach erfahren, wie es weitergeht, und ich drücke die Daumen, dass das auch erfolgreich sein wird, was ihr plant.
Vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch, Gabriele, und ich freue mich, im Austausch zu bleiben.
Neue Perspektiven braucht das Business. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Möbelkultur-Podcast Möbel, Menschen, Meinungen.